Ja, ich weiß gar nicht, wer vor 2 Wochen da war.
Ja, stimmt, genau. Definitiv. Gut, also ich predige einfach ein bisschen an dem Thema weiter, an dem ich dran war. So, heute habe ich mal der Predigt den Titel gegeben: Der Adel lebt und wächst auf dem Boden der Ehre. Ich gebe auch gerne zu, dass ich mich da ein bisschen an dem Buch von dem Chris Rilleton dran entlang, oder nicht entlang hangel, das ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen inspirieren habe lassen. So, und als ich vor 2 Wochen dran war, habe ich halt die Predigt genannt: Das Geheimnis der Königskinder. Da steckt schon ganz stark so diese neue Identität drin. So, ich fand das eigentlich immer noch gut. Deswegen nehme ich mir die Freiheit, einfach mal die drei wichtigsten Sachen rauszunehmen. So, das eine war das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wo der daheim gebliebene Sohn gesagt bekommen hat: Dir gehört der ganze Hof. Dir gehört der ganze Hof. So, und das gewisserweise kann ich mich ja, oder glaube ich, können die meisten sich ganz gut mit diesem daheim gebliebenen Sohn identifizieren. Und dann sagt das Jesus uns heute noch: Dir gehört der ganze Hof. Das heißt, du hast Zugriff. Ja? Du hast Zugriff auf die Fülle, die dieser Hof mit sich bringt, ja? Die das Reich mit sich bringt. So, ein weiterer Punkt: Du bist eine Heilige oder ein Heiliger. Du bist nicht ein begnadigter Sünder, sondern du bist inzwischen ein Heiliger oder eine Heilige. Und der dritte Punkt: Bei der Hochzeit von Jesus bist du nicht der Diener, nicht ein graues Mäuschen, nicht ein stiller Beobachter, sondern du bist die Braut. Und von der Braut erwartet man nicht, dass sie als nächstes gleich wieder in den Stall geht. Na, die Braut ist halt extrem geliebt. Eine Kleinigkeit zu diesen drei Sachen will ich noch dazu tun. Ein Bibelvers, der auf den ersten Blick nicht unbedingt dazu passt. Aber ich vermute, ihr kennt ihn, von Lukas 9, Vers 23. Er, das heißt Jesus, sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also, ich finde den Bibelvers einigermaßen sperrig, auch zugegeben eher unbequem. Da fragt man sich ja: Was ist denn jetzt mit dem Kreuz? Wo soll ich denn mit dem Kreuz hin? Naja, gut, steht ja hier, wir sollen Jesus mit diesem Kreuz nachfolgen. Das ist super. Also, ich bin jetzt die Braut und soll noch ein Kreuz schleppen. So, naja, dann fragt man sich vielleicht ja: Wohin soll das Kreuz also jetzt gehen? Ja, muss ich das immer tragen? So, und dann kann man ja mal sich überlegen: Wohin hat Jesus denn sein Kreuz getragen? Naja, ist bekannt, quasi nach Golgatha. So, jetzt kommt die alte, so die Kurzschlussreaktion ist meines Erachtens: Ja, der hat ihn bis zum Tod getragen, also muss ich mein Kreuz immer tragen. Dann bin ich also wieder die Braut, die ihr Kreuz schleppen muss. So, na gut. Das kann man aber auch ein bisschen anders betrachten und dann wird die Sache vielleicht ganz, wird die Sache ganz anders. Jesus hat das Kreuz bis zu seinem Tod getragen, klar, aber wo ist denn unser Tod? Wo endet denn unser Leben? So, und unser altes Leben endet doch eigentlich im Taufbecken. Das heißt, wir sind beauftragt, unser Kreuz auf uns zu nehmen und es quasi bis ins Taufbecken hineinzutragen, uns in den Tod Jesu hineintaufen zu lassen. Und dann ist es das mit dem Kreuz aber auch gewesen. So, dann kommt nämlich was Neues, denn aus dem Taufbecken kommen wir ja, sieht man ja, alle wieder raus. So, und mit dem Aufstehen aus der Taufe bekommen wir etwas Neues. Dann bekommen wir kein Kreuz mehr, dann bekommen wir eine Krone. So, das ist so die prophetische Bedeutung oder Sichtweise von der Taufe, wo nochmal deutlich gemacht wird, welchen Wechsel wir mit unserem alten Leben und welchen neuen Leben wir jetzt haben. Na? So, Chris Wellington geht dann so weit, dass er sagt, wir haben eine Gehirntransplantation bekommen. Habe ich, obwohl ich das Buch ja schon vor längerer Zeit mal gelesen habe, nicht schlecht gestaunt, als ich das dann wieder gelesen habe. So, das alte Leben ist also wirklich völlig vorbei. So, wer dazu gerne einen Bibelvers hat, auch einer von den ganz bekannten, Galater 2, Vers 20, ja, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das muss man letzten Endes so ein bisschen wirken lassen. Manchmal stolpern wir ja wieder über unsere alten Dinge, von denen wir genau wissen, dass sie nicht richtig sind, dass sie nicht zielführend sind. So, und dann spätestens dann müssen wir begreifen, ja, dass wir trotzdem nicht das Werk, das Jesus getan hat, nämlich die Erlösung, das sollen wir nicht verleugnen. Er hat es ja tatsächlich getan. Okay, gut, ja, dass wir vielleicht altes Verhalten immer noch mit uns rumtragen, aber sein Erlösungswerk ist trotzdem da, wir sollen es nicht verleugnen. Genauso wie wir die Vollmacht nicht, ja, die wir bekommen haben, nicht durch Unglauben direkt wieder an den abgeben sollen, der eigentlich entmachtet worden ist. Heißt, wir bekommen eine neue Identität und diese neue Identität führt logischerweise auch zu einer ganz neuen Bestimmung. Und das hat es natürlich in der Bibel ziemlich oft gegeben und dieser Wechsel in der Identität ist für einige Personen in der Bibel so wichtig gewesen, dass die Leute auch als erstes mal einen neuen Namen gekriegt haben. Da gibt es ja einige von. Mir sind jetzt nur drei eingefallen. Na, so, es ist Abram gewesen, der einen neuen Namen bekommen hat, Abraham. So, Simon bekam einen neuen Namen als Fels, also Petrus, und Saulus hat auch einen neuen Namen bekommen und mit der neuen Identität, ja, erst mit der neuen Identität war es möglich, auch in die neue Bestimmung hineinzutreten. So, da kann man jetzt natürlich auf die Idee kommen, so, wir sind die Braut, Jesus macht uns so groß, er erhöht uns quasi auf Augenhöhe. So, er gibt uns den ganzen Hof, wir haben Zugriff auf die ganze Fülle. Ob man dabei nicht möglicherweise ein bisschen überheblich wird oder arrogant werden könnte oder das, was Christen gar nicht mögen, diesen Begriff Stolz. Könnte man dabei stolz werden? Ja, wenn wir so wichtig sind, wenn wir so groß sind. Nun, Arroganz ist eigentlich nicht, dass man zu viel über sich denkt, weil sondern arrogant wird man, wenn man zu wenig über die anderen denkt. So, ich finde, da muss man, wenn man das vor Augen hat, dann macht man sich auch nicht mehr so viel Sorgen. Viel über sich selber zu denken, ja, sich als Braut zu sehen oder als der Inhaber des Hofes, ja, das ist wirklich voll in Ordnung. Es ist nur schlecht, zu wenig über die anderen zu denken. Eine sehr schöne Aussage, die muss ich vorlesen, die trifft die Sache eigentlich genau auf den Punkt. Die ist noch nicht mal von Chris Wellington, sondern der hat die da jemand anderen zitiert, er hat aber nicht gesagt, von wem das ist. So, da heißt das, Gottes Gnade demütigt uns, ohne uns abzuwerten. Und Gottes Gnade erhöht uns, ohne uns aufzublähen. Ich finde, das trifft die Sache eigentlich sehr, sehr gut. Also das war, sag ich mal, so der erste Teil. Der Adel lebt und wächst auf dem Boden der Ehre. Das heißt, wir sind adelig, wir sind königlich und nicht nur in der fünften Jahreszeit, wo wir uns dann wählen, ja, ein Prinz zu sein, sondern wir sind wirklich adelig. So, fragt sich natürlich dann, wie leben wir denn jetzt so mit unserer königlichen Identität? Ja, was ist denn? Ja, wie drückt sich denn diese königliche Kultur aus? Ja, so, also de facto bin ich ja jetzt adelig, getarnt in meinem Fall als Lehrer. Ja, also im Grunde genommen tragen wir ja alle ziemlich gute Tarnanzüge, sodass man dieses Königliche nicht auf den ersten Blick sieht, aber durch das Verhalten natürlich dann schon. Ja, so, und das Erste ist natürlich, klar, wir lieben unseren Bräutigam. Ja, wir führen eine Beziehung mit ihm, wir lieben unseren Freund, wir lieben unseren Erlöser. Ja, und natürlich geht das nicht ohne Gebet. Darüber hat Pascal auch ein bisschen was gesagt, letzte Woche. So, das ist die Dimension nach oben, die Dimension ab. Eine andere Dimension, so in der Horizontalen, ist, andere zu ehren. Ja, und das tun wir eigentlich nicht so sehr, weil wir ja die anderen nicht geringschätzen sollen oder so, sondern sie sind ja auch von Gott erhöht worden, sondern das tun wir eigentlich um unserer selbst willen, weil wir ja königlich sind. So. Das klingt ein bisschen spitz, finde ich, aber an einem Extrembeispiel kann man es sehr schön deutlich machen. Ja, womit wir jetzt ja nun relativ oft konfrontiert sind, sind irgendwelche Terroranschläge. So, was passiert jetzt mit so einem Terroristen? Nun, um den Terroranschlag zu beenden, wird er meistens leider erschossen. So, wenn das aber mal nicht geschieht, dann wird er logischerweise angeklagt. So, dann wird er vor ein Gericht gestellt, dann kriegt er auch noch mindestens einen Pflichtverteidiger. Oder vielleicht, wenn er irgendwie Zugriff auf Geld hat, auch noch einen besseren vielleicht. So, und warum machen wir das? Ja, da hat also einer mutwillig irgendwelche Leute umgebracht, hat sie verletzt, will Angst und Furcht und Schrecken verbreiten. So, hat so jemand es verdient, ein normales Gerichtsverfahren zu bekommen, was sich in die Länge zieht, was viel Geld kostet, was weiß ich was alles, den könnte man doch direkt einlochen. Na? Oder noch Schlimmeres mit dem möglicherweise machen. Ja? Also so, wenn man guckt, was der so verdient hat, ja, aber der bekommt trotzdem ein faires Gerichtsverfahren, der bekommt das alles nicht, weil er das verdient hätte. Das hat er nämlich nicht. Definitiv hat er das nicht verdient. Aber es hat was mit uns zu tun. Es ist unsere Art, mit Kriminalität umzugehen, auch mit schwerster Kriminalität umzugehen. Es ist unsere Art, andere zu ehren. Nicht, weil die so toll sind, nicht, weil die das verdient haben, sondern weil wir königlich sind. Ja, so, das macht viel aus. Ja? So, und klar, es ist auch jetzt gar nichts so spektakulär Neues, was jetzt auch aus dem Neuen Testament kommen würde oder so. Es steht eigentlich schon ziemlich weit vorne drin. Ich lese einfach mal einen Bibelvers vor, den ihr auch kennt. 2. Mose, Vers 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ich habe den Vers genommen, nicht nur, weil es da ums Ehren geht von Vater und Mutter, sondern ich habe ihn genommen, weil das heißt, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ja, das heißt, das Leben und das Ehren ist quasi wie ein Katalysator für das Freisetzen von dem göttlichen Leben. Ja. So, göttlicher Segen wird da drin freigesetzt. Und das sagt so ein bisschen auch dieser Bibelvers, das entspricht auch der Erfahrung, die die Bethel Church gemacht hat. Und das war, ehrlich gesagt, mir war das vorher gar nicht so klar. Ich musste das tatsächlich erst nochmal selber lesen. Ich finde es auch, also einen Punkt fand ich noch sehr interessant, wenn sich jetzt wirklich sehr hochstehende Leute, sprich Fürsten, etwas schenken, dann tun die das in der Regel nicht, um die Bedürfnisse des anderen Fürsten zu bedienen. Denn das wäre sogar fast peinlich, denn damit würde man ja die Bedürfnisse oder die Mängel des anderen offenlegen. So, das will man aber eigentlich gar nicht. Hier geht es mit Geschenken eigentlich darum, den anderen wirklich zu ehren. Und das ist es eigentlich auch schon. Nun, wenn wir schon an dem Thema Ehre dran sind, es gibt unterschiedliche Berufungen, es gibt unterschiedliche Salbungen und damit einher geht auch, dass es unterschiedliche Ebenen oder unterschiedliche Stufen der Ehre gibt. Und das heißt auch, dass es, sag ich mal, ja, wenn es unterschiedliche Ebenen der Ehre gibt, dann gibt es Leiterschaft. Dann gibt es auch eine Gemeindeleitung. Gemeindeleitung ist dann herausgefordert, ja, quasi königlich zu leiten, ja, in Ehre zu leiten, heißt also nicht durch Kontrolle oder Strafe, sondern eher so, dass man Menschen freisetzt, schaut, was hat denn Gott in den Einzelnen angelegt. Ja, und das freizusetzen und Menschen in Verantwortung zu bringen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass die Stimme oder Stimmen der Leitung ein besonderes Gewicht haben. So, und Leitung zu ehren setzt Segen frei. Das wird relativ ungern von der Kanzel gepredigt, behaupte ich mal, weil ich damit natürlich schon meine eigene Tasche predige. Also jetzt nicht so sehr ums Geld, aber zu meinem eigenen Vorteil. Das fällt dann immer ein bisschen schwer, das so zu sagen. Aber es ist so und ich glaube auch, dass es einige Leute gibt, die das nicht verstanden haben oder sich vielleicht sogar ja, bewusst dagegen entschieden haben, keine Ahnung. Da haben wir so ein bisschen Erfahrung mit gemacht. Und ja, das ist nicht ohne an der Stelle. Aber ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf, ich will aber eigentlich nur darauf hingewiesen haben, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es wäre eben auch nicht gut, darauf das wegzulassen. So, wenn wir das Thema Ehre auf den Bereich Evangelisation mal kurz betrachten, dann merkt man relativ schnell, oder die Leute, mit denen die wir evangelisieren wollen, merken sehr schnell, ja, ob wir sie ehren wollen, ja, ob wir wirklich meinen, dass sie wichtig sind, oder ob wir denen quasi nur so ein Evangeliumspaket abliefern. Ja, so die extremste Form ist natürlich ein Traktat. Ja, einfach rumzugehen und Traktate zu verteilen, oder was ich auch schon mal in Dortmund erlebt habe, so einfach so, da gab es dann Traktate als Comic. Dann sollte man die mitnehmen und irgendwo im Bus und Bahn liegen lassen, damit die dann andere jemand findet, damit andere die dann finden, lesen, weil das Comic ist ja interessant und hat alles nicht so richtig funktioniert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe da nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, ich bin wegen diesem Comic nun hier in die Gemeinde gekommen. Keine Ahnung, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber ich glaube, wir haben mehr zu bieten. Na? So, und dann stellt man sich natürlich vielleicht auch leicht wieder die Frage, ja, haben die das eigentlich verdient? Ja, so, was haben denn Daniel und Josef gemacht? Na, Daniel und Josef im Alten Testament haben heidnischen Königen gedient. Die haben heidnischen Königen geholfen, noch reicher, noch mächtiger, noch einflussreicher zu werden. So, die haben ihre Sache sehr gut gemacht. So, bis dahin, dass dann auch die Könige gemerkt haben, dass sie unter der Hand Gottes irgendwie sind. Ja. Und ein sehr ja, deutliches Beispiel auch natürlich, wie das immer in solchen Büchern dann auch ist, eins, das funktioniert hat, klar. In Amerika haben wir natürlich so ein bisschen ein gewisses Problem mit ihren Indianerstämmen, die es ja natürlich immer noch gibt. So, in der Wessel Church sind sie irgendwann hingegangen zu dem lokalen Indianerstamm, sag ich mal, den Leuten, die dann eben da waren. Und haben die eingeladen und haben dafür Buße getan, für das, was die vorherigen Generationen dort vor Ort mit denen getan haben. Und dann hat das einige Zeit gedauert und dann waren sie an dem Punkt, dass sie gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir Buße getan, aber was folgt denn jetzt daraus? Und sie haben sich entschieden, der Leitung von diesem Indianerstamm oder Häuptling, ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, ein Ehrenhonorar auszuzahlen von monatlich $500. So, und spätestens an dem Punkt, glaube ich, hat es auch bei den Indianern Klick gemacht, denn dann haben die gesagt, ja, jetzt, das ist ja so ungewöhnlich, das jetzt wollen wir die Christen in der Bethel Church auch ehren. So, und so ist dann so nach und nach, haben sie sich natürlich gegenseitig angefangen zu besuchen, es sind Beziehungen entstanden und plötzlich kommt Gottes Wirken auch bei diesem Indianerstamm. Wird das Gotteswirken in diesem Indianerstamm möglich? Ja. Okay. Damit ich jetzt nicht nur solche Geschichten erzähle, dachte ich mir, so, du brauchst unbedingt eine Bibelgeschichte. So, gehört sich ja für eine Predigt. Also, gut. Ich habe eine. Markus 14, Vers 3 bis 9. Und als er, also das heißt Jesus, in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam während er zu Tische lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. So, das war schon eine Nummer, was die Frau da gemacht hat. Also aus der Geschichte von den Arbeitern im Weinberg weiß man, die haben einen Silbergroschen bekommen oder eben einen Denar. Das heißt, dieses Öl, diese Nade, die kam, glaube ich, aus Indien, war eben extrem kostbar. Deswegen 300 Denare war quasi 300 Tageslöhne von einem einfachen Arbeiter. So, und da reden wir dann halt mal ganz fix nicht mehr über den Zehnten oder über 10, 20, 30, 40, 50% von einem Monatsgelohn. So, in Lüdenscheid hat man ja gesagt, wenn du ein Abenteuer willst, ein finanzielles Abenteuer, dann behalt den Zehnten und gib den Rest. So, da liegen wir aber jetzt hier auch noch drüber. So, das ist ja hier 300 Tage, das ist quasi ein Jahreslohn. Na, oder 12 Monatsgehälter, die jetzt quasi hier nicht auf den Kopf gehauen, aber auf den Kopf gegossen werden. So, und das ist schon ein stolzes Sümmchen, um das es da ging. Ja, und letzten Endes zeigt, wenn es um solche Summen geht, dann wird relativ schnell klar, wie wir ticken, beziehungsweise auch, wie eben die Jünger so getickt haben. So, und mit welcher Mentalität wir da jetzt rangehen? Na? Gehen wir mit einer Mentalität ran, die Chris Wellington eher so als Armutsmentalität beschreibt, dann ist es so diese Denkweise, ach, wir haben eigentlich immer zu wenig, an allen Ecken und Enden fehlt es. Mensch, jetzt sind wir schon über 2 Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Wir warten, dass der hier endlich mal die Römer rausschmeißt und hier das großartige Königreich, wie David es hatte, aufrichtet. Mann, jetzt kommt einer, hat endlich mal richtig Schotter und dann wird das dafür sowas ausgegeben oder verbraten. Naja, vergossen. Und für die ist das Verschwendung. Immer dann, wenn es jemanden trifft, der nicht in der Not ist, dann ist das Verschwendung. Und Jesus sieht das halt komplett anders. Ja, für ihn ist das Ehre und Anbetung. Und ich meine, er hätte das ja auch anders sagen können. Aber er hätte ja auch sagen können, okay, das ist jetzt hier für mein Begräbnis und dann wäre der Fall ja gegessen gewesen. Ja, aber er hat damit ja weitergemacht. Er hat ja gesagt, das soll in der ganzen Welt, überall wo das Evangelium verkündigt wird, soll das mit bekannt gemacht werden. Und wenn man schaut, es ist jetzt auch nicht nur im Markus-Evangelium, es findet man genauso auch bei Matthäus und in abgewandelter Form sogar im Johannes-Evangelium. Also das war, glaube ich, Jesus schon sehr, sehr wichtig. So, und warum war es ihm wichtig und warum funktioniert das eigentlich, dass Ehre so ein Katalysator ist, um Gottes Wirken freizusetzen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass Ehre unsere Sicht auf den König verändert. Wenn wir ihn, es verändert unsere Sicht auf den König und es verändert aber auch unsere Art, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Dass wir nicht so sehr darauf gucken, hat der das verdient, hat der es nicht verdient, ja, sondern es gibt uns eine andere Sicht. Und es geht um Ehre, es geht um Anbetung und wenn es um Jesus selber geht, dann kann man ja auch mal kurz fragen, braucht Jesus das, dass wir jeden Sonntag hier so ein Worship machen? Ja, ich würde sogar sagen, die meisten Christen würden die Antwort mit Nein beantworten. Die haben jedenfalls, also da werden zwar in den meisten anderen Kirchen werden ja auch Lieder gesungen, aber so ein Worship-Verständnis wie wir, ja, dass es wirklich darum geht, ihn persönlich zu ehren, das ist nicht so weit verbreitet. Ich will es nicht auf die Vineyard alleine beziehen. Ja, ich glaube, da gibt es viele Christen, die das wirklich genauso sehen wie wir, aber die Mehrheit ist es leider, glaube ich, noch nicht. So, und Jesus braucht es letzten Endes auch nicht. Es steht ihm zwar zu als König des Universums, keine Frage, aber braucht er das jetzt nicht. Ja, aber es ist für uns gut. Wir merken da drin doch, dass er, wie schon im Alten Testament auch geschrieben ist, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir merken, dass es uns gut tut, ihn zu ehren. Und genau das Gleiche gilt es auch, wenn wir untereinander uns ehren und nicht nur darauf schauen, was hat der andere verdient, was für ein Bedürfnis hat der gerade, sondern einander zu ehren ist ja, der Boden, auf dem der Adel lebt und wächst.